So, dann wollen wir mal wieder ein bisschen ins Mikrofon sprechen. Hallo Roberto della Puente.
Ja, hallo, warum so förmlich heute?
Weiß ich nicht, ich hatte mal Lust, einen ganzen wohlklingenden Namen in ganzer Länge auszusprechen.
Aha, gut, Herr Wilbrock.
Das, ja, nee, ach, das ist doch nicht wohlklingend. Also, naja, lassen wir das.
Schön nordisch.
Ja,
Hallo.
hallo Roberto. Ja, wir sprechen heute zu zweit, leider nur. Andi ist leider verhindert. Der hat viel zu tun
Ja.
in letzter Zeit, aber der wird demnächst auch wieder mal zu einem Podcast dazukommen. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt erstmal auf das Gespräch zu zweit mit dir, das sich dreht um das Thema nicht nur aus gegebenen Anlass, aber auch um das Thema, ja, wir und die sozialen Medien oder überhaupt soziale Medien. Was machen
Ja,
sie mit uns und was machen wir mit ihnen
das
und
ist ein gutes Stichwort. Das gebe ich gleich mal an dich weiter. Was machen denn die sozialen Medien mit dir? Du bist ja jetzt, also ich habe ja so allerlei gelesen über dich.
ja,
Du bist arrogant und abgehoben und ja.
das muss man vielleicht kurz erläutern. Also, ich habe vor kurzem einen Podcast gemacht mit dem Bodo Schickentanz von Mainz Free TV. Das ist ja, ich weiß gar nicht, nennt man das Videoblogger? Wohl irgendwie schon, ne?
Ja, nennt man das nicht Vlog, oder? Mit V.
Ach so, ja, ich weiß es nicht.
Ja,
Also
so ähnlich.
die Experten da draußen, die werden es uns sicherlich erklären. Ich nenne ihn jetzt mal Videoblogger. Und der ist ja so darauf spezialisiert, gewissermaßen so Medienbeiträge auseinanderzunehmen, zu sezieren und das in aller Ausführlichkeit dann eben in die weite Welt hinauszutragen. Und ja, er hat vor kurzem, also als die Notre Dame gebrannt hat, da hat er noch am Abend des Brandes ein Video gemacht, das für mein Empfinden völlig frei von Fakten war, was ja auch gar nicht anders ging, denn das Feuer brannte ja noch und keiner wusste irgendwas und hat sich da für mein Empfinden viel zu weit aus dem Fenster gelehnt, indem er da also wirklich Behauptungen und Thesen aufgestellt hat, die ja jeglicher Grundlage entbehrten und das hat mich ziemlich genervt. Und darüber habe ich dann so ein bisschen mit ihm gechattet irgendwie so hin und her und irgendwann habe ich dann gesagt, also wenn du Bock hast, dann können wir auch einen Podcast drüber machen. Und da hatte er Bock drauf und dann haben wir diesen Podcast gemacht und in dem Podcast war es eben so, ja, dass da schon sehr unterschiedliche Meinungen aufeinander getroffen sind, nämlich meine auf der einen Seite und seine auf der anderen Seite. Er hat da, er ist dann teilweise zurückgerudert, hat teilweise auch erklärt, was ihn jetzt bewogen hat, das so provokativ zu formulieren oder Thesen zu formulieren, die erstmal noch keine Grundlage im Prinzip haben. Das Ganze ging dann hin und her. Wir haben uns dann so ein bisschen gestritten, aber für mein Empfinden durchaus auf einer konstruktiven Ebene. Und ja, das war so der Stand der Dinge. Also eigentlich waren wir
Ja.
beide ganz zufrieden mit dem Podcast
Ich wollte gerade
erstmal.
sagen, ihr seid ja auch im Guten auseinandergegangen, das sollte man noch dazu sagen.
Genau, das sind.
Aber natürlich, wenn jemand Näheres über den Podcast wissen möchte, dann sollte er sich am besten anhören. Wir müssen den jetzt nicht komplett repetieren nochmal.
Nein, 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 nein. Also das nur in aller Kürze zusammengefasst. Ich verlinke den dann auch nochmal. Also wer ihn sich anhören möchte, der kann oder sollte das dann tun, um sich da ein eigenes Bild zu machen. Also der Podcast, der war auch gar nicht das, was so schräg war, sondern schräg war das, was dann passiert ist. Also ich habe den natürlich logischerweise publiziert und Bodo hat ihn dann auch von unserer Seite aus auf seiner Facebook-Seite publiziert und da ging es dann schon mal los. Da kamen dann die ersten kritischen Töne in meine Richtung, was ja auch völlig in Ordnung ist. Also ist ja überhaupt kein Problem. Und ein paar Tage später hat er das dann auf seinem YouTube-Kanal publiziert und da ging es dann richtig zur Sache. Also da ging es echt hoch her und ja, es wurde über mich hergefallen gewissermaßen. Und das in einer Art und Weise, die ich schon wirklich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also die fand ich mehr als bedenklich. Also, ich meine, ich muss dazu sagen, also zur Ehrenrettung auch der Kommentatoren, die ich nun wirklich nicht nachvollziehen kann, ich habe natürlich in dem Podcast auch provoziert. Ich habe tatsächlich gesagt, und da war mir klar, dass das natürlich Ärger geben kann, ich habe in dem Podcast gesagt, dass ich davon ausgehe, dass 8 von 10 Zuhörern oder Zuschauern von Bodos Kanal keine eigene Meinung haben, sondern sich erst ihre Meinung bilden, nachdem er seine kundgetan hat. Und 8 von 10 ist natürlich ein ziemlich hoher Wert. Und das hat natürlich seine Fangemeinde. Nee, Fan darf man auch nicht sagen, habe ich gelernt.
Nein,
Seine,
das will er nicht.
nee, genau.
Ein,
Also seine
wobei,
Zuschauergemeinde hat das mächtig aufgeregt und das war dann auch im Wesentlichen der Kritikpunkt.
wobei ich jetzt noch wichtig zu sagen finde, also es geht jetzt nicht darum, dich jetzt reinzuwaschen und dass du jetzt nachtrittst gegenüber diesen Leuten, die dich als arrogant und was weiß ich alles bezeichnet haben. Von einem habe ich gelesen, du warst mal DKB-Mitglied. Stimmt das?
Das stimmt tatsächlich. Ich weiß allerdings auch nicht, woher der das weiß. Ich weiß nicht,
Das ist interessant.
ob ich es mal irgendwo geschrieben oder gesagt habe.
Ja.
Das habe ich auch gelesen und dachte dann auch so, hoppla, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass ich das
Das
irgend.
war aber wieder so ein interessanter Kommentar. So was gibt es nämlich auch. Es gibt ja Leute, die dich dann gleich abwatschen. Also ich generalisiere das jetzt mal. Es geht jetzt nicht um dich, sondern ich kenne das ja selbst auch. Und das kennt jeder, der publiziert oder irgendwo seine Meinung kundtut in den Netzwerken. Da gibt es dann Kommentare, die watschen dich ab. Und dann gibt es natürlich die Fanboys und Fangirls, die gibt's auch. Und dann gibt es welche, die kannst du überhaupt nicht einordnen. Und so einer war das. Der hat irgendwie sinngemäß, Wellbrock, du warst ja bei der DKB, du brauchst dich gar nicht so weit aus dem Fenster hängen. Und dann überlege ich, was heißt das jetzt eigentlich? Was will er mir damit sagen? Und da muss ich sagen, die verwirren mich am meisten, diese seltsamen Kommentare, die in keine Richtung gehen wollen.
Ja, also was er damit jetzt zum Ausdruck bringt, also ich weiß jetzt, ich habe zum Beispiel nicht mehr verstanden, war das jetzt ein Kompliment, dass ich mal in der
Das meine
DKB
ich
war?
damit.
Oder,
Ja, das meine ich
also
damit.
man weiß es tatsächlich nicht. Und wie gesagt, ich frage mich, seitdem ich das gelesen habe, auch woher er das weiß. Aber ich vermute, dass ich es tatsächlich mal irgendwann
Du
gesagt.
bist ein offenes Buch.
Möglicherweise,
als Person der Öffentlichkeit.
also ich wüsste jetzt nicht, wo, aber egal. Also schon merkwürdig. Es gab dann eben haufenweise Kommentare, das muss man, also ich habe mir einfach mal einen rausgesucht, weil, also der ist für mich wirklich, das ist ganz großes Tennis. Also da schreibt dann jemand beim YouTube-Kanal von Mainz3TV, was will der Tom? Notre Dame war ein Anschlag, begangen von den üblichen Verdächtigen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, begangen von den üblichen Verdächtigen und den Verantwortlichen für den 11. September, Charlie Hebdo, Anis Amri und so weiter. Also der tiefe Staat, der Wellbrock macht mich mit seinem seriösen Gehabe einfach nur klirre. Also
Klirre?
sollte wohl Kirre heißen, aber da steht halt Klirre. Und das fand ich, also der Wellbrock macht mich mit seinem seriösen, in Großbuchstaben, Gehabe einfach nur Klirre. Also da hatte ich spontan den Gedanken irgendwie, nee, 8 von 10 Idioten stimmt nicht, das sind eher 9 von 10. Aber so kann ich es natürlich auch nicht sagen. Also ich würde da sogar inzwischen echt zurückrudern und sagen, naja, vielleicht 3 oder 4 von 10 oder so. Also definitiv, und das ist, jetzt kommen wir vielleicht auch mal so allgemein zu den sozialen Medien.
Ja, da würde ich drum
Das ist
bitten.
jetzt tatsächlich ja kein Phänomen
Nein.
von Chicken Tanz oder seinem YouTube-Kanal oder so, sondern das ist ein grundsätzliches Phänomen des Internets und eben speziell auch der sozialen Medien, dass es eben Meinungsvorgaben gibt von Leuten, die als Vorbild fungieren oder eine gewisse Prominenz haben und dass es eben natürlich immer Leute gibt, die denen total blind und ahnungslos hinterherlaufen. Und wer sagt, dass das nicht stimmt, der verkennt für mich auch komplett da die Realität der sozialen Netzwerke. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also.
Naja, was mich vor allem ärgert, ist tatsächlich, also mich nervt Facebook, mich nervt Twitter jetzt weniger, da bin ich nicht so zugegen, obwohl wir ja auch einen Twitter-Account haben, aber da mache ich weniger. Aber bei Facebook ist es ja tatsächlich so, da hat man natürlich eine App auf dem Handy, ich glaube, das hast du nicht. Das wird der nächste Schritt sein zu deinem Wahnsinn, den du noch machen musst.
Nee, ich habe die schon, aber
Aha, okay.
ich habe mich noch nicht eingeloggt.
Ja,
und
mach
da
es
ist,
nicht.
nee,
Das
mache ich
ist,
auch
also
nicht. Und ich kenne mein Passwort eh nicht auswendig. Und ich logge mich da gar nicht erst ein.
ich will nicht vom Suchtfaktor reden. Also natürlich sagen viele soziale Netzwerke machen süchtig. Das ist durchaus denkbar. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht ist das bei mir auch Sucht, aber natürlich guckt man und natürlich publiziert man. Und ich sag immer, vielleicht ist es auch eine Ausrede, so ehrlich muss man sein. Ich nutze Facebook ja, weil wir ja publizieren und weil ich dann möchte, dass die Texte dort auch rumgereicht werden. Das stimmt auch, zum großen Teil auch. Aber natürlich hat man auch Diskussionsfäden, die man dann privat führt und so weiter. Und das macht einen schon klirre, wie dieser Herr sagt. Ja. Es ist halt, du guckst immer wieder, du willst wissen, hat jemand geantwortet, du kriegst ja dann auch eine Meldung. Bei mir ist das alles leise, da bimmelt nichts, aber es gibt ja Leute, bei denen bimmelt es dann immer. Also, man ist eigentlich dauerberieselt und dauerbeschäftigt. Ich halte das für A, nicht gesund und B, macht mir das auch Sorgen, wenn man dann sich abmelden möchte, da denke ich ständig dran, ich möchte mich abmelden und ich möchte da nichts mehr davon wissen und so weiter, oder nur noch einen Neuerland-Rebellen-Account haben, ich weiß gar nicht, ob das technisch möglich ist, wo man dann nicht noch auch einen privaten Account haben muss, kann gerne mal jemand kommentieren, wenn er das weiß, ich weiß es nicht, aber du kommst ja nicht aus, ja? Selbst wenn du dich abmeldest, dann kriegst du über die normalen Medien, über den Qualitätsjournalismus, immer mitgeteilt, was auch in den sozialen Netzwerken los ist. Du brauchst bei ZDF oder ARD gucken, die erzählen dir parallel dazu, was bei Twitter jetzt über diesen Sachverhalt erzählt wird. Ja, was Trump bei Twitter postet, oder Twitter, so sagt man ja, das ist eine Nachricht wert. Eigentlich müsste man sagen, wenn die Medien nicht darüber berichten würden, was dieser Präsident twittern würde, ja, dann wäre das ja hinfällig. Aber natürlich wird das riesig aufgebauscht und selbst wenn du dich rausziehst, kriegst du immer mit, was in der großen Filterblase oder in vielen dieser großen Filterblasen los ist. Also du kommst eigentlich nicht aus, selbst wenn du nicht dabei bist.
Ja, das sehe ich noch ein bisschen anders. Also ich denke schon, ich kenne zum Beispiel jemanden, der ist jetzt... Der ist schon sehr speziell. Also der meidet das Internet grundsätzlich und dementsprechend, also er nutzt auch keine E-Mails und auf Facebook ist er natürlich überhaupt gar nicht, hat sich da nie angemeldet oder so. Und an dem ziehen diese Dinge wirklich komplett vorbei. Aber das geht ja, aber dann.
Der hat eben, sich auch komplett rausgezogen,
das ja, muss man auch sagen. Das ist der Punkt. Also das geht, glaube ich, wirklich nur, wenn du es relativ radikal machst, obwohl es ja bei uns unter unseren Kommentatoren oder jetzt auch bei Feinsinn, da glaube ich sogar noch mehr, sind ja viele Leute tatsächlich nicht auf Facebook. Also zumindest sagen sie das.
Das stimmt.
Und ich glaube das auch. Und die kommen auch zurecht. Also die sind dann auf ihren Lieblingsblogs. Und
Nein, das ist nicht der Punkt. Natürlich kommt man zurecht. Aber ich bin mir sicher, die kriegen trotz allem mit über die Qualitätsmedien, dass es irgendwelche Shitstorms gab, dass es irgendwelche bewegenden Themen gab auf den Netzwerken. Das kriegst du zwangsläufig mit, auch wenn du gar nicht dabei bist, weil mittlerweile der Journalismus dazu übergegangen ist, auch aus den Netzwerken heraus zu berichten.
Ja, da ist dann natürlich die Frage, ob man dem Ruf folgt, ne?
Ja klar, aber die Headline liest du irgendwo. Ja? Shitstorm ja, wegen so und so heißt es dann.
Ja. Hm? Wobei ich das... Das finde ich tatsächlich gar nicht so problematisch. Problematisch finde ich tatsächlich eher unseren Status. Weil wir sind drin und wir merken, dass es total schwer ist, rauszukommen. Also ich sage jetzt einfach mal wir. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und
ja, das stimmt. Bei mir auch.
Der Suchtcharakter, der ist meiner Meinung nach auch nicht von der Hand zu weisen. Ich habe vor kurzem eine etwas längere Facebook-Pause gemacht aufgrund privater Ereignisse. Und das tat mir tatsächlich richtig gut. Das habe ich gemerkt. Also der Tag war irgendwie entspannter, er war weniger hektisch. Ich konnte fokussierter auch arbeiten, konnte auch die Pausen, die ich zum Beispiel jetzt dann häufig auf Facebook verbringe, wenn ich jetzt irgendwie zwischen zwei Aufträgen dann eine kurze Pause machen will oder so, die konnte ich viel besser und ganz anders füllen. Bin jetzt aber im Grunde genommen nicht mehr in dem Ausmaß, wie es vorher der Fall war, aber ich bin letztlich zurückgekommen und merke ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn ich länger etwas nicht gepostet habe, da ist ja echt wenig los. Keine Benachrichtigungen, keine Likes, keine Kommentare und stell dann auch durchaus bei mir fest, so, jetzt habe ich gerade eine witzige Idee für eine Statusmeldung. Ich glaube, ich hau die jetzt mal raus. Und dann passiert halt auch relativ schnell wieder was.
Und also, dann muss man gucken. Das kennst du doch auch.
Ja,
man muss gucken, wie reagieren die Leute
drauf. Ja, das geht ja sogar noch weiter. Das ist ja noch viel extremer. Ich habe letztes Wochenende habe ich ein Radio-Feature gehört. Da ging es um Apps im Gesundheitsbereich beziehungsweise auch Apps für therapeutische Behandlungen. Sehr interessantes Feature. Wenn ich das noch rausfinde, dann werde ich das auch nochmal verlinken. Und da ging es dann aber später eben auch um soziale Medien und so weiter und so fort und was die mit uns machen. Und irgendjemand hat dann gesagt, naja, letztlich machen die nichts anderes, als unseren Namen zu nennen, uns beim Namen zu nennen. Also jede Benachrichtigung, jede Mail, jedes Like, also alles, was du irgendwie an Feedback von Facebook bekommst, ist nichts anderes als ein bildhaftes Aussprechen deines Namens. Und darauf reagiert jeder Mensch immer mit äußerster Priorität. Also, wenn du was auch immer gerade machst, wenn du was schreibst oder dir irgendwas anguckst oder was auch immer, und jemand kommt rein und spricht dich beim Namen an, bist du sofort raus aus der Tätigkeit, die du machst.
Ja. Aber
Und
weißt du,
das und nichts anderes macht Facebook. Facebook nennt uns ständig beim Namen, ohne natürlich zu sagen Hallo Roberto oder Hallo Tom, aber nennt uns über diese
teilweise auch.
Benachrichtigung, ja, teilweise auch das natürlich, Tom, was machst du gerade und so, nennt uns aber in ganz großer Variantenvielfalt ständig beim Namen, so dass wir eigentlich immer in der, ja, ich stehe zur Verfügung, Haltung sind. Und das ist das, was ich so wahnsinnig bitter finde und wo ich also wirklich jetzt seit ein paar Monaten wirklich mich auch in einem Kampf regelrecht befinde, mit
Ja.
mir selbst, um wirklich dann mich auch immer wieder zu ertappen und selbst auf den Pott zu setzen und zu sagen, Tom, lass das jetzt. Du musst diese Statusmeldung, die jetzt vielleicht bei 20, 30 Leuten ganz gut ankommen kann und vielleicht dann nochmal 10, 20 Mal geteilt wird oder so, musst du nicht teilen. Es ändert sich nichts. Es wird nichts besser dadurch, dass
Das
du es
stimmt.
jetzt
Was
teilst.
mich ärgert, ist natürlich, dass du sagst, du wirst von Facebook angesprochen direkt und so, als Persönlichkeit angesprochen, mehr oder weniger. Also, was mich ärgert, ist, man drückt mir Debatten auf, Diskussionen auf, die ich im realen Leben nie führen würde. Ja? Mit Leuten, die ich, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen, die ich im realen Leben zu solchen Diskussionen nicht heranziehen würde.
Ja, aber das finde ich zu einfach, wenn du sagst, Mann, drückt mir das auf. Du machst das ja, du
Ja,
machst es ja
natürlich,
nicht.
natürlich, natürlich nehme ich es ja dann an. Das ist ja das Problem. Ja, aber ich sag mal, ohne diese sozialen Netzwerke wüsste ich von solchen Debatten relativ wenig, bis auf das, was ich noch beim Spiegel lese, weil die ja das für wichtig erachten. Neulich wohl Riesen, auch so eine Geschichte. Weißt du, wo du dir denkst, so ein Scheiß würde ich niemals im echten Leben mit jemandem diskutieren. Da ist irgendeine Komikerin, die nicht Komikerin genannt werden will. Und
Was?
sie
Was?
hat
Was?
eine Komikerin, die will nicht Komikerin genannt werden. Ich weiß den Namen nicht mehr. Die war total unbekannt, aber scheinbar ist sie irgendwie eine Größe in den Netzwerken.
Das finde ich geil, weißt du, das finde ich geil. Das habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt. Schön.
Ja, siehst du.
Ja.
Auf jeden Fall, die hat irgendwie sinngemäß gemeint, wenn sie nochmal Komikerin genannt wird, dann würde sie auswandern nach irgendwo, weiß ich nicht, Paraguay, sage ich jetzt mal, oder Panama, was weiß ich. Ja, und dann gibt's doch diesen, wie heißt denn der, Rutte, oder? Der immer so Bilder macht, so
Ach, Rute, ne?
Rute, so heißt er.
Rute.de oder so.
Genau, der hat dann wohl irgendwie getwittert, dass es eine Komikerin sei und ja, jetzt muss er ihr natürlich ein Ticket nach Panama bezahlen oder wo auch immer hin. Und
Ach so.
daraufhin ging's los. Das sei Rassismus, das sei im Grunde das Gleiche, was die NPD macht, ja, gute Heimreise und so weiter. Der Witz ist, die ist ja gar nicht daher, die ist ja ganz woanders her. Also es hat mit der NPD null zu tun. Rutte ist ja auch nicht unbedingt bekannt dafür, dass er jetzt AfD-Sympathisant ist, im Gegenteil. Fand ich total interessant. Es gab einen riesen Shitstorm, so weit, dass sogar dass du auch beim Spiegelartikel dazu findest, beim Stern wahrscheinlich sowieso. Also bei den Qualitäts- in Anführungszeichen Medien findest du darüber plötzlich Informationen. Und da denkst du dir, das hat es früher nicht gegeben. Keine Sau hätte sich für so eine Komikerin interessiert. Für mich ist eine Komikerin, die keine Komikerin sein möchte, eigentlich der Inbegriff der Komikerin. Ist ja irgendwie witzig, ne? Wenn eine Komikerin eine Komikerin sein will. Aber das sind so Debatten, die werden dir aufgedrückt, die nimmst du dann auch an und verfolgst du. Und manchmal fühlst du dich dann auch dazu beflissen, vielleicht was dazu zu sagen. Und das würdest du im realen Leben nicht tun. Und ich auch nicht. Ich würde mich umdrehen und würde mir denken, ach, fickt euch doch, das interessiert mich doch überhaupt nicht.
Ja, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, finde ich, denn dieser Fokus auf das Verflachende, das ist ja nichts anderes im Prinzip als wirklich eine totale Verflachung dessen, was jetzt wichtig ist, worüber man spricht oder nicht spricht oder woran man sich dann eben auch beteiligt. Das kann man meiner Meinung nach, jetzt mal völlig unabhängig von diesem Suchtcharakter, den ich eben angesprochen habe, den finde ich wirklich problematisch, das merke ich ja auch bei mir selbst. Aber diesen Fokus auf das Verflachen, das kann man mit relativ geringem Aufwand tatsächlich gut in den Griff kriegen, meiner Meinung nach. Indem man wirklich sich bei jeder Meldung, die rausgehauen wird, zunächst mal fragt, als wie relevant schätze ich das jetzt ein? Und wenn ich da schon die Headline lese, Komikerin will nicht Komikerin genannt werden, das ist ja auch, ich meine, die Headlines haben sich ja auch verändert im Laufe der Entwicklung der sozialen Medien. Die sind ja immer mehr, das hat der Alexander Unzicker, mit dem ich vor kurzem gesprochen habe, der hat das auch so gesagt, dass man immer vorsichtig sein sollte, wenn so Superlative wie irgendwie Skandal im Netz oder Aufschrei und solche Geschichten, wenn sowas kommt, sagt er, kannst davon ausgehen, dass das sowieso nur Müll ist irgendwie. Und da trifft er meiner Meinung nach den Nagel absolut auf den Kopf. Und das kann man aber selbst wirklich ganz gut machen. Ich habe das jetzt so in den letzten Wochen, in den letzten ein, zwei Monaten wirklich auch bewusster wahrgenommen, wenn ich dann so mal ein bisschen scrolle und dann irgendwas sehe, was mich im ersten Moment besonders anspringt, wegen eines besonderen Bildes oder einer besonderen Headline oder vielleicht auch Screenshots, Grafiken, was auch immer, dass ich dann sozusagen selbst in diesem hektischen Facebook-Betrieb kurz mal innehalte und überlege so, ist es das jetzt wert, dass ich da jetzt draufklicke? Weil normalerweise muss man draufklicken, dann kommt man auf die eigentliche Quelle und dann geht's halt weiter. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Also vielleicht ist auch deswegen zum Beispiel diese Komikerin an mir vorbeigezogen. Vielleicht habe ich es tatsächlich gesehen und habe dann kurzfristig entschieden, unwichtig, weg, weiter irgendwie. Und ich glaube, wenn wir alle versuchen würden, so ein kleines bisschen zumindest im ersten Moment darüber nachzudenken, okay, hat das jetzt für mich eine Relevanz oder nicht, sind wir, glaube ich, echt schon einen Schritt weiter.
Ja, wenn man das so umsetzen kann. Natürlich ist es ganz oft so, die Leute benutzen natürlich dann diese Apps, die leicht zu bedienen sind und die dich dann versorgen mit solchen Infos. Und das sind dann diese Leute, die in der Straßenbahn sitzen oder in irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln, dort, wo es langweilig ist. Und dann bedienen sie natürlich diese Apps. Und dann ist so eine Nachricht plötzlich vielleicht schon irgendwie, naja, ein Zeitvertreib. Und so kommen die wahrscheinlich dann mit nichtigen Themen, mit Nonsens zu einer gewissen Berühmtheit. Die Verflachung ist natürlich ein Thema. Was man auch sieht, ist natürlich die Infantilisierung der Debatten. Die finden überall statt. Da habe ich jetzt beim Makroskop drüber geschrieben und meine damit auch die Infantilisierung der Klimakatastrophe, wenn man so möchte. Jetzt fange ich auch schon an, Klimakatastrophe zu sagen. Das klingt immer gleich so, als wäre das jetzt über uns eingebrochen. Das ist ja auch nichts Neues. Aber des Klimawandels oder der Klimadiskussion, Klimapolitik.
Ich habe kein Problem mit Klimakatastrophe.
Also. Ja, ich finde, das klingt so, wie soll ich sagen, als wäre das jetzt direkt über uns eingebrochen und jetzt hätten wir endlich realisiert. Also das ist ja Quatsch, wir wissen das ja schon länger. Und da findet schon eine gewisse Infantilisierung statt. Und das kann man beim Makroskop lesen, den Artikel, wenn man möchte. Da muss ich jetzt nicht weiter was
am
dazu
Makro,
sagen.
Makroskop, Flassbeck.
Makroskop.
Ich hab Makroskop verstanden. Denk mal, wer ist dieser Makroskop?
Nein, den kenne ich auch nicht. Kann sich aber melden, wenn er möchte, dass ich für ihn Texte schreibe. Natürlich
Markus,
in Kasse.
Markus, wir suchen dich. Ja, genau. Also Makroskop, genau. Dich. Hm?
Ja. Nein, und ich glaube tatsächlich, dann ich möchte das Thema gar nicht strapazieren, Greta, aber ich glaube, Greta wäre natürlich ohne die sozialen Netzwerke auch überhaupt nicht denkbar. Da bin ich ganz sicher davon überzeugt, dass Greta nicht denkbar wäre ohne Facebook und Twitter.
Nein, definitiv nicht, klar. Also ich meine, also wie gesagt, wir müssen jetzt auch nicht lang über Greta sprechen, abgesehen davon.
Nein, ich bitte dich, ich habe das Thema mittlerweile so satt, ich kann es nicht mehr hören.
Ja, aber ich glaube schon, also ich meine, es gab doch hier, da gab es doch dieses andere Mädchen, die irgendwie vor 15 Jahren schon oder vor 20 Jahren irgendwie so eine ähnliche Nummer gebracht hat.
Angela Merkel?
Nein, auch so ein Teenager-Mädchen, die damals dann auch also durchaus einen ähnlichen Auftritt hatte im Prinzip.
Ach ja, war das auch eine Schwedin oder wie?
Nee, ich weiß noch nichts davon. Ich weiß gar nicht, es war eine Engländerin oder Amerikanerin, glaube ich. Oder.
Und was macht die heute?
Der geht's, glaube ich, ganz gut. Also ich weiß es nicht. Also die ist dann jetzt in dem ganzen Greta-Theater ist die irgendwie wieder in Erinnerung gerufen worden. Ach, und dann ist sie wohl auch interviewt worden oder so. Ja, ist eine ganz normale junge Frau. Also, sag ich mal so.
Du meinst aber nicht zufällig Blümchen, die hieß nur so, die hat nichts mit Umweltschutz zu tun gehabt.
Blümchen doch nicht, nein, nein. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, damals gab es, wenn ich mich richtig erinnere, halt natürlich das Fernsehen und auf YouTube ist ihr Ding wohl total durch die Decke gegangen. Aber ich glaube, das war dann auch nach ein, zwei Wochen oder so wieder erledigt.
Ah, ja.
Und mit diesem Beschleuniger Facebook, Twitter und Co. Hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten, so ein Thema auch hochzuhalten. Also für mein Empfinden schon deutlich länger als ich das für möglich gehalten hätte. Ich dachte also wirklich, dass also Greta, 3, 4 Wochen vielleicht, aber das geht ja jetzt schon, boah, keine Ahnung, 2 Monate vielleicht oder so, schätze ich mal. Ne?
Ja, 2, 3 Monate, länger glaube ich nicht. Vorher habe ich nie was von ihr gehört.
Nein, vorher hat man sowieso nichts von ihr gehört, aber wie lange das jetzt schon anhält, dieser Hype und diese Aufmerksamkeit, das hängt natürlich auch mit dieser Infantilisierung zusammen, weil natürlich im Zusammenhang mit Greta dann auch jeden Tag irgendwas Neues gab. Ich meine, ich hörte dann irgendwann, dass sie dann gesagt haben soll, ich habe das nicht überprüft, das interessiert mich auch nicht, aber irgendwann soll sie wohl gesagt haben, ja, dass Atomkraft wohl eine vernünftige Lösung wäre, um jetzt die Klimaziele zu erreichen oder so. Wie gesagt, ob sie es gesagt hat oder nicht, oder ob es aus dem Zusammenhang gerissen wurde oder nicht, ist jetzt völlig egal an
Ich
der
wüsste
Stelle.
es. Ich wüsste es.
Ganz kurz, damit ich den Gedanken zu Ende
Ja.
kriege. Und das sind dann natürlich, das sind dann natürlich Headlines und Unterstellungen oder auch Zitate oder eben auch Nicht-Zitate, die ein Thema, selbst wenn es dabei ist, vielleicht jetzt ein bisschen an Aufmerksamkeit zu verlieren, dann natürlich prompt nochmal voll nach oben gespült werden. Und natürlich, ohne die Infantilisierung durch Facebook, hätte eine Greta es jetzt nicht seit 2 Monaten mehr oder weniger jeden Tag immer wieder auf Seite 1 geschafft. Das ist eindeutig. Klar.
Das stimmt, das stimmt. Ich
Was
möchte,
wolltest du denn gerade sagen? Was
ach, ich
wüsstest du?
wollte, ja, ich wüsste es, ob sie das gesagt hat oder nicht. Sie hat es schon gesagt, hat wohl aber jemanden zitiert, der der Ansicht ist, dass Atomkraft sozusagen klimaneutral wäre. Und sie selbst hat sich bedeckt gehalten, ob sie es denn befürwortet oder nicht.
Okay.
Jetzt könnte ich sagen, wenn sich so ein junges Mädchen schon bedeckt hält und so, dann weiß ich, da steckt jemand dahinter. Aber das ist, da will ich nicht drüber reden, das nervt mich. Und ich finde, was einen nervt, muss man auch nicht ständig irgendwie nochmal durchkauen. Das haben wir ja jetzt schon gehabt. Wer mehr dazu wissen will, Makroskoptext, der steht nach wie vor online, den kann man sehen und dann weiß man, was ich darüber denke und dann kann man sich denken, ich habe recht oder ich habe Unrecht, das ist mir eigentlich egal.
Ja, du
So.
hast auf jeden Fall Unrecht. Ich
Weiß ich.
werde
Aber
dazu sehen, dass ich
tatsächlich,
den verlinke auf jeden Fall. Hier
ja,
online
kannst du
verlinke.
machen. Ja.
Okay.
Ich habe ja neulich auch über Burnout geschrieben, den ich bei mir merke und dass ich merke, dass ich sehr ungehalten werde und wenig Geduld habe und auch sehr unfreundlich werde im Umgang mit anderen Menschen, was ich auch aufgrund beruflicher Belastung oder auf berufliche Belastung zurückführe. Ich glaube, ich habe eine Position ganz bewusst natürlich in dem Text vergessen. Ich glaube, dass man so dieses ständige Gefühl hat, auszubrennen, was viele haben, nicht nur ich. Das hat, glaube ich, auch mit den sozialen Netzwerken zu tun. Man ist
Ja.
ständig irgendwie auf Hab-Acht-Stellung. Man guckt nochmal. Jetzt muss ich sagen, ganz oft, ich habe mein Handy im Nebenzimmer. Ich habe das ganz oft gar nicht da und der PC ist aus. Aber abends so, man guckt trotzdem noch mal, was hat denn da irgendjemand noch gepostet und so weiter. Also es ist schon so, dass man nie zur Ruhe kommt. Ich glaube, das Ausbrennen heute hat auch viel mit den sozialen Netzwerken zu tun und damit, dass man eigentlich in einer Dauerschleife der Berieselung ist letztlich.
Ja, und was natürlich dazugehört, ist natürlich die Filterblase, in der man sich befindet, die ja auch schön um einen rum gestrickt wird, so dass sie wirklich gut passt und dann eben die Algorithmen, die dann eben auch, ich sag mal so, ein Algorithmus nimmt ja keine Rücksicht darauf, ob du jetzt gerade zum Beispiel einen anstehenden Burnout hast oder so. Also der beurteilt dich ja nur danach, was du in der Vergangenheit gemacht hast, was du gut fandst, was du nicht gut fandst, und damit versorgt er dich dann. Und wie es dir jetzt tatsächlich dabei geht oder so, darauf nimmt er ja keine Rücksicht. Und das ist dann natürlich unsere eigene Verantwortung, dann eben auch in bestimmten Situationen zu sagen, so, ich muss mich jetzt hier selbst ausbremsen. Denn die Verantwortung, so manipulativ die sozialen Medien auch sind, und das sind sie ohne Frage. Also wir sprechen hier von hochgradig komplexen Algorithmen, die genau wissen, wie sie uns manipulieren. Also wissen in Anführungsstrichen, die halt nach bestimmten Mustern funktionieren, die zu unseren Verhaltensweisen und zu unseren Persönlichkeiten und zu unseren Vorurteilen und zu allem Möglichen, was uns so im sozialen, in der Welt der sozialen Medien ausmacht, dass die dazu passen. Und dementsprechend bleibt uns nichts anderes übrig, als dann irgendwann zu sagen, okay, also ich muss hier einfach selbst aufpassen, denn Facebook macht das natürlich nicht für mich.
Ja, ne? Ja, wobei, du sagst natürlich, der Algorithmus weiß nicht, ob du ausbrennst, der weiß nicht, ob du irgendwie depressiv depressiv ist jetzt vielleicht hoch, aber psychisch unter Druck stehst und so weiter. Aber die Lösung, die ja Facebook parat hat, ist ja dann doch schon folgende. Man denkt, wenn man dann sich noch mehr in die Filterblase integriert und mehr kommuniziert mit den Leuten, mit denen man befreundet ist, in Anführungsstrichen, dass das sozusagen eine Art Therapie auch sei. Also es ist ja was Tolles, zu kommunizieren, zu interagieren mit anderen, minutengenau, synchronisiert, also zeitgleich synchronisiert. Das halte ich allerdings tatsächlich für ein Irrglauben der Netzwerke. Also Sartre hat mal gemeint, dass die Hölle die anderen sind, und das ist schon zutreffend. Also ich finde, zu viel an sozialen Kontakten ist mindestens so schlecht, wie gar keinen sozialen Kontakt zu haben.
Ja, das sehe ich auch so. Also insbesondere, weil es ist natürlich auch, ist ja eine Selbstlüge. Wenn ich tatsächlich denke, dass, wenn es mir schlecht geht, dass ich jetzt irgendwie auf Facebook besonders viel kommentiere oder vielleicht Nachrichten mit irgendwelchen engeren Facebook-Kontakten schreibe oder besonders viel selbst an Statusmeldungen oder sonst was raushau, dass es mir dadurch besser geht, das ist ja absurd. Aber das ist letztlich das, worauf der Algorithmus eben auch basiert. Natürlich. Also ich habe ja vorhin von diesem Radio-Feature erzählt, ne? Ja. Und da ist es tatsächlich so, und das ist in der Medizin und auch in der Therapeutenwelt ist das hochgradig umstritten, dass es da also wirklich erstmal eine ganze Menge Müll-Apps gibt, die einfach nur, die auch fachlich überhaupt nichts zu bieten haben. Dass aber selbst die besseren Apps im Grunde genommen den Depressiven, da ging es primär um Depressive, dann eben durchaus durch geschickte Fragestellungen insofern aus der Reserve locken, als dass er dann tatsächlich die Bereitschaft entwickelt, darüber zu sprechen. Und da kann diese App dann tatsächlich helfen. Ne? Also statt sich zu vergraben und irgendwie zu schlafen oder literweise Wein zu trinken oder so, kann so eine App dann durchaus helfen, okay, ich beschäftige mich jetzt mit dem Problem, das ich habe. Und das ist ja erstmal ein guter Ansatz. Aber die Lösungsvorschläge sind dann letztlich auch nichts anderes als das, was Facebook auf eine weniger subtile Art und Weise macht oder vielleicht sogar auf eine subtilere Art und Weise macht. Dann sagt die App, geh spazieren. Geh raus, koch dir was Schönes. Also
deswegen hinkt der Vergleich.
Ja, Symptombehandlung, die natürlich überhaupt nicht dazu geeignet ist, jetzt tatsächlich den Depressionen helfen zu können.
Also, aber das ist ja
da auch kannst du auch sagen, das kannst du auch sagen, Mensch, anderen geht's viel schlechter als dir. Das hilft keinem, der depressiv ist.
Ja, aber das ist ja auch was anderes. Ich meine, eine App von Leuten, die bestenfalls medizinisch geschult sind, ist natürlich nicht ein Facebook-Algorithmus, der von Leuten gemacht wird, die den höchsten Grad an Aufmerksamkeit generieren wollen. Das ist natürlich was anderes. Und bei Facebook zu posten, mir geht schlecht, ich habe Depressionen, ist natürlich toll, aber was du dann an Rückmeldungen bekommst von irgendwelchen Leuten, und die müssen nicht mal böse sein, die Rückmeldungen, aber ich glaube, damit ist keinem geholfen. Wenn dann irgendjemand kommentiert, wird schon wieder Kopf hoch. Naja, das ist natürlich toll, das hilft aber keinem was.
Ja, das würde ich aber auch niemals, also das habe ich niemals gemacht und das werde
das
ich auch
niemals machen. Das machen aber Leute.
Ich habe es also gesehen, natürlich. Ja, ja. Aber wie du schon sagst, also die Kommentare, die dann kommen, sind von gut gemeint, aber völlig wirkungslos bis hin zu komplett unangemessen und enden dann vielleicht tatsächlich sogar in irgendwelchen aggressiven Empfehlungen, jetzt stell ich mal nicht so an oder so. Also,
ja, es geht ja noch weiter. Du kommentierst dann eben nicht, weil du dir denkst, ich könnte jetzt nur unangemessen reagieren. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was die Situation vor Ort ist. Will das vielleicht auch nicht vor allen anderen besprechen, wenn ich doch vielleicht eine Anregung hätte. Und dann kommentierst du nicht. Und dann könnte das der eine oder andere auch wieder als Unfreundlichkeit auffassen, als Unart in den sozialen Netzwerken zu kommunizieren, indem man etwas sowas in der Art ignoriert. So weit geht's ja dann oft. Dann hast du nichts gesagt und dann sind dir die Leute beleidigt.
Das habe ich noch nicht erlebt. Also
ja, ich persönlich auch nicht, weil ich nicht drauf reagiere und weil es mir dann auch egal ist. Aber sowas gibt's sicherlich, ja. Und du fühlst dich irgendwie animiert. Du musst ja reagieren, aber andererseits willst du es vielleicht gar nicht, weil das dir voll widerstrebt. Und am Ende hast du noch ein schlechtes Gewissen.
Also ich hatte vor kurzem einen Facebook-Kontakt. Das war eine Frau. Ich glaube, die war so Mitte 20 oder so, ich glaube 27, 28. Und mit der hatte ich irgendwie eigentlich gar nichts zu tun. Ist ja so, ich keine Ahnung, ich habe 600 Freunde oder noch mehr oder was, ich weiß es nicht.
Ich habe über 3000.
Ja, vielleicht habe ich auch über 1000, ich weiß nicht, ich habe länger nicht mehr geguckt.
Ja.
Aber die fing dann tatsächlich an, regelmäßig, also wirklich schon fast im Stundentakt, dann darüber zu schreiben. Ach ja, genau, das war nämlich das, dass sie meinte, sie wolle nur 30 werden und dann hätte sie genug.
Okay.
Und ich habe dann irgendwann gefragt, wie alt sie denn sei. Genau, die war 29. 29.
Okay.
Und da kamen dann wirklich diverse Kommentare. Also ich habe dann nur, da habe ich dann tatsächlich auch kommentiert, so, also das ist für mich schon sehr besorgniserregend irgendwie. Und andere Leute haben noch klarere Worte gefunden. Und ich habe die dann gemeldet, ne? Weil, ne, also jetzt nicht, weil ich ihr was Böses wollte, sondern wirklich, um eben, ich habe mir gedacht, okay, also Facebook sagt ja, also wenn man so Suizidankündigungen sieht oder so, dann kann man das melden und gegebenenfalls wird dann was unternommen.
Was ist dann passiert? Weißt du nicht?
Doch, Facebook hat dann, ich glaube, eine Stunde später mir geantwortet, dass alles im grünen Bereich ist. Ja. Also ich weiß nicht, wie das weitergegangen ist. Ich sage auch ganz ehrlich, ich habe sie dann entfreundet. Allerdings nicht jetzt aufgrund dieser Thematik, sondern ihre Postings passten einfach nicht zu mir irgendwie. Also irgendwas immer mit Yeah und neue Ausgeglichenheit und Entschleunigung und so. Und soll sie alles machen, finde ich alles spitze. Aber irgendwie, wenn das dann im Minutentakt dann schon fast Twitter-mäßig dann immer wieder gepostet wird, dann denke ich mir irgendwann, ah nee, also hab mit dir eh nichts zu tun. Und also gut, habe ich sie gekickt. Kann man auch drüber nachdenken oder drüber sprechen.
Nein, finde ich nicht. Das finde ich schon in Ordnung.
Wann man jetzt jemanden kicken soll oder nicht oder ob man jetzt irgendwie
um jeden einzelnen
der 3000 Freunde dann irgendwie kämpfen soll oder so. Freunde ist ja sowieso ein Begriff, der ja total an der Sache vorbeigeht. Und da sage
also
ich
kicken
mir dann,
kann man jederzeit. Also da gibt's keine Regelung, finde ich. Ich kann viel aushalten, muss ich sagen. Mir ist es auch egal, wenn irgendjemand die AfD nicht kritisch sieht oder so. Da gab es ja immer diese Diskussionen, kann man die Leute dann rausschmeißen? Ist das? Da muss ich sagen, ich will ja gar keine Bubble haben, die mir nur nach dem Mund redet. Also ich habe schon gern jemanden, der auch vielleicht andere Ansichten hat. Aber wenn ich jemanden rausschmeißen will, bin niemanden Rechenschaft schuldig. Ich mache das jederzeit, wann ich will und so oft ich will. Und dann kann ich ihn auch gern wieder als Freund zurückholen und wieder rausschmeißen. Einfach so, weil ich da Lust dazu habe. Ich finde, da gibt's keine Regelung und das ist eine ganz komische Art und Weise, dass man glaubt, man muss da einen Rechtfertigungsdrang entwickeln. Also ich glaube jetzt nicht, dass du das hast, aber für viele Leute ist das ja ein Riesenthema. Wann darf ich jemanden rausschmeißen, wann nicht?
Ja, von mir aus ist im Moment eigentlich alles gesagt. Also man muss ja jetzt auch kein Riesenfass aufmachen und 3 Stunden über soziale
Netzwerke. Nein, mein Schlusswort wäre, ich habe da irgendwann schon mal einen Text drüber geschrieben, eigentlich wäre es sinnvoll, wenn wir einen Sendeschluss auch für soziale Netzwerke hätten, wenn um 23 Uhr das Testbild kommt und wenn es dann erst um 9 Uhr wieder losgeht. Um 9 Uhr, damit die Schüler schon in der Schule sind und dann nicht so verführt werden, vorher nochmal online zu gehen. Und
genau, dass sie dann in der zweiten Stunde Mathe dann erstmal ihr Smartphone anwerfen können.
Ja, das stimmt, das ist auch schlecht. Vielleicht erst ab 13 Uhr online, also dass dann die Netzwerke wieder offen sind. Was ich jetzt so als Spaß sage, finde ich, sollte man vielleicht gar nicht so spaßig sehen.
Nee, ich finde das durchaus interessant, auf jeden Fall.
Ich finde tatsächlich, man muss darüber nachdenken, denn so wie wir die Netzwerke heute haben, rund um die Uhr verfügbar, wird das auf Dauer die Menschen krank machen und macht es auch heute schon krank. Und in diesem Sinne sage ich, kontrollierte Netzwerke wie in China sind vielleicht gar nicht so schlecht.
Und ich sage auch nochmal abschließend das, was ich irgendwann mal zu meinem Sohn gesagt habe, als der noch relativ klein war. Junge, es gab früher mal Sendeschluss. Der hat mich mit seinen großen, süßen Augen angeguckt und nur gesagt, Papa, was? Sendeschluss.
Ja.
Wir plädieren jetzt hier offen für einen Sendeschluss in den sozialen Medien.
Und machen selbigen jetzt.
Mindestens 6, vielleicht sogar 8 Stunden. Und sagen jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Roberto, dir einen schönen Urlaub. Hast, glaube ich, ein paar Tage frei?
Ja, habe ich. Ich werde diesen Urlaub nutzen, um mal herauszufinden, warum du bei der DKB warst und warum man das weiß. Und wenn ich dann zurück bin, kann ich sagen, wieso das so ist.
Okay, sehr schön. Herzlichen Dank.
Ja,
auf gerne. Wiederhören und tschüss.
Tschüss.